Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 28. Folge und damit das 14. Kapitel. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 14. Prophetische Bilder für die Entrückung. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 macht der Apostel Petrus eine wichtige Aussage. Wir lesen dort: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Petrus bezeichnet die Gläubigen als lebendige Steine, die zum Bau eines geistlichen Hauses verwendet werden. Zum Hausbau braucht man Steine, Ziegel, Holz, Stahl und Beton. All diese Materialien zusammen ergeben ein Haus, das anschließend bewohnt werden kann. Irgendwann kommt dann der Tag, an dem der letzte Stein in die Mauern des Hauses eingesetzt wird und es fertig ist. Was passiert dann? Der Besitzer kommt und zieht in sein Haus ein. Salomos Tempel von Ungläubigen gebaut. Wir haben bereits den salomonischen Tempel als Bild für den geistlichen Tempel benutzt, aber wir sollten noch einen zweiten Blick auf den Bau des Tempels werfen. Im Gegensatz zur Stiftshütte in der Wüste, die die Israeliten gebaut hatten, wurde der herrliche Tempel auf dem Berg Moria in Jerusalem von Ungläubigen vorgefertigt. In 2. Chroniker 2, die Verse 17 und 18, wird uns von diesem Projekt berichtet. Und Salomo zählte alle Fremdlinge im Land Israel, nachdem schon sein Vater David eine Zählung durchgeführt hatte, und es wurden 153.600 gefunden. Von diesen machte er 70.000 zu Lastträgern und 80.000 zu Steinhauern im Bergland und 3.600 zu Aufsehern, die das Volk zur Arbeit anzuhalten hatten. Das Wunder dieses vorgefertigten Tempels erstaunt mich nach wie vor, da es ein vollkommenes Meisterwerk war. Moderne Maschinen stellen heute alle möglichen Dinge her, die die Leute nur noch zusammensetzen müssen. Die meisten von uns besitzen Möbel wie Regale oder Schränke, die zusammengebaut werden mussten. Aufgeregt haben wir sie nach Hause gebracht, aus dem Karton genommen, ausgepackt und uns die Einzelteile angeschaut. Nach aufmerksamem Lesen der Anleitung haben wir die Teile montiert. Doch oft waren wir enttäuscht, weil sie nicht richtig zusammenpassten. Vielleicht mussten wir ein zusätzliches Loch bohren oder ein vorhandenes vergrößern. Wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, sind Sie nicht allein. So etwas passiert jeden Tag. Als ich noch im Bauwesen tätig war, sind mir viele Bauelemente untergekommen, die angepasst werden mussten. Manchmal mussten wir den Beton aufbrechen, um Leitungen oder Kabel darunter zu verlegen. Wände mussten entfernt werden, weil sie nicht am richtigen Platz waren oder vorgefertigte Türen nicht passten. Wenn wir uns jedoch den Zusammenbau des Tempels in Jerusalem ansehen, stellen wir fest, dass alles perfekt war. Wir lesen in 1. Könige 6, Vers 7: Und als das Haus erbaut wurde, da wurde es aus Steinen gebaut, die fertig behauen aus dem Bruch kamen, so dass man weder Hammer noch Meißel noch sonst ein eisernes Werkzeug im Haus hörte, während es erbaut wurde. Im Grunde genommen können wir sagen, dass der aus Steinen erbaute Tempel in Jerusalem ein technisches Wunder war. Der geistliche Tempel wird fertiggestellt. Nach seiner Fertigstellung wurde der Tempel eingeweiht. Das lesen wir im 5. und 6. Kapitel von 2. Chronik. Salomo sprach ein umfassendes und detailliertes Gebet Und in Kapitel 7 folgte Gottes Antwort. Wir lesen dort in den Versen 1 bis 3. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so dass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewiglich währt. Gott nahm sein Haus in Besitz. Selbst der Dienst der Priester wurde unbedeutend. Die Heiligkeit des Herrn hatte den Tempel erfüllt. Die Gemeinde und die Welt sehen sich ähnlich. Das ist ein wunderbares Bild von der Gemeinde Jesu Christi. Im Augenblick sind wir unbedeutende Steine und nichts weist auf die Herrlichkeit Gottes hin, die schon in uns wohnt. Auf einem Flughafen, in einem Einkaufszentrum oder einer großen Stadt gehen Tausende von Menschen vorbei, die äußerlich alle nicht als Christen erkennbar sind. Das liegt daran, dass wir alle noch in unserem alten Körper sind. Aber in diesem alten Körper befinden sich die perfekten Steine, die vollkommen in den neuen, herrlichen, geistlichen Tempel passen werden. Aber noch ist dies vor unseren natürlichen Augen verborgen. Lautlos und ohne großes Aufsehen baut der Herr seine Gemeinde, ohne dabei auf die Organisationsstruktur der örtlichen Gemeinde oder auf christliche Dienste angewiesen zu sein. Täglich fügt er ihr erlöste Menschen hinzu. Wenn der letzte Stein zum Tempel hinzukommt, wird Feuer vom Himmel herabfallen. Das heißt, Jesus wird in den Wolken des Himmels erscheinen und unser alter, natürlicher Körper wird in Sekundenbruchteilen verwandelt werden. In einem Augenblick wird er plötzlich dem Herrlichkeitsleib Christi gleichgestaltet werden. Dann erkennen wir die vollkommene, herrliche und geistliche Wohnstadt Gottes. Prophetische Voraussetzungen für die Entrückung. Während mit der Entrückung direkt keine Zeichen verbunden sind, wissen wir doch, dass die Wiedererstehung des Staates Israel ein sichtbares Zeichen für eine nahe bevorstehende Entrückung ist. Heute ist Israel noch blind und bleibt ein Feind des Evangeliums um unseretwillen. Aber wir wissen, dass Gott jede Verheißung, die er seinem Volk gegeben hat, erfüllen wird. In naher Zukunft werden sie ihn erkennen, den sie durchbohrt haben. An der Tatsache, dass diese Zeit mit jedem Tag näher kommt und mindestens 7 Jahre zwischen der Entrückung der Gemeinde und dem Heil Israels liegen müssen, erkennen wir, dass die Zeit langsam abläuft. Sind sie bereit? Ein anderes Evangelium gleich eine andere Gemeinde. Das große Anliegen des Apostel Paulus war der Aufbau des Leibes Christi. Lesen Sie, was er geschrieben hat in 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Seine Sorge war berechtigt, denn viele predigten einen anderen Christus. So lesen wir 2 Verse weiter in Vers 4. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangt habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. Eine falsche Lehre führt zu einem falschen Evangelium, einem falschen Jesus, falschen Aposteln, einem falschen Engel des Lichts und falschen Dienern der Gerechtigkeit. Lesen Sie diese wichtige Aussage in 2. Korinther 11, die Verse 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Hier werden wir davor gewarnt, dass der Teufel mit seinen listigen Mitteln die Gemeinde Jesu Christi imitiert. Was beabsichtigt er? Er will, dass die Menschen zwischen Fälschung und Original nicht mehr unterscheiden können. Jesus baut seine Gemeinde auf der Grundlage von Erwählung und Absonderung. Nur echte Gläubige gehören dazu. Der Teufel baut seine weltweite Gemeinde durch Integration. In seiner Religion werden alle eins. Wann wird die Gemeinde vollständig sein? Die Tatsache, dass der Herr einen Bau als Beispiel für die Gemeinde benutzte, hilft uns zu verstehen, dass das Fundament vor fast 2000 Jahren vollständig gelegt wurde. Seitdem wird an dem Bau gearbeitet, und es ist meine persönliche Überzeugung, dass er nahezu fertig ist. Ich glaube, das Haus hat bereits ein Dach, die Maler sind im Innern und die Möbel werden geliefert. Deshalb ist der Versuch, eine Gemeinde nach dem Abbild der ursprünglichen in Jerusalem aufzubauen, zum Scheitern verurteilt. Die treibende Kraft hinter solchen Ideen ist der große Nachahmer. Der Teufel baut eine andere, eine falsche Gemeinde. Wir haben uns schon angesehen, wie der alttestamentliche Tempel Salomos gebaut wurde. Er war vollkommen. Die Gemeinde Jesu Christi ist vollkommen. Wir dürfen uns nicht von der Imitation einfangen lassen, die heute angeboten wird. So wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllte, will Gott die Gemeinde mit seiner herrlichen Gegenwart erfüllen. Das kann jedoch nicht geschehen, solange wir unsere alte Natur aus Fleisch und Blut haben. Daher ist die Entrückung, bei der wir unseren neuen Körper empfangen werden, unumgänglich. Die Gemeinde stellt zugleich die Braut Christi als auch die vollkommene Wohnstätte Gottes im Geist dar. Substitutionstheologie. Wir müssen noch einmal den Unterschied zwischen der Gemeinde und Israel hervorheben. In der Aprilausgabe 1995 von Prayer Trip Perspectives, die Sicht der prätribulationistischen Entrückung, zitierte Thomas Ice den folgenden Auszug aus Arnold Fruchtenbaums Fragen zum Dispensationalismus. 6 Gründe unterstützen die Vorstellung, dass sich die Gemeinde als eigenständiges Werk im Haushalt Gottes von seinem Volk Israel unterscheidet. Erstens, der erste Beweis ist die Tatsache, dass die Gemeinde zu Pfingsten geboren wurde, während Israel bereits viele Jahrhunderte existierte. Das wird gestützt durch den Gebrauch des Futur, der Zukunft, in Matthäus 16, Vers 18, was zeigt, dass es die Gemeinde in der Geschichte zuvor nicht gab. Da die zu Pfingsten geborene Gemeinde der Leib Christi genannt wird, Kolosser 1, 18, und man durch denselben Geist hineingetauft wird, 1. Korinther 12, Vers 13, sind Gläubige aus den Juden und aus den Nationen in der Gemeinde miteinander verbunden. Es ist offensichtlich, dass die Gemeinde am Pfingsttag begann, da Apostelgeschichte 1, Vers 5 die Taufe mit dem Heiligen Geist als zukünftig ansieht, während Apostelgeschichte 10 sie mit der Vergangenheit in Verbindung bringt, insbesondere mit Pfingsten. Zweitens, der zweite Beweis ist, dass bestimmte Ereignisse im Dienst des Messias entscheidend für die Gründung der Gemeinde waren. Die Gemeinde wurde erst ins Leben gerufen, nachdem gewisse Ereignisse stattgefunden hatten. Eingeschlossen sind die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, dem Haupt der Gemeinde. Epheser 1, die Verse 20 bis 23. Die Gemeinde, die aus den Gläubigen als dem Leib und Christus als dem Haupt besteht, existierte erst, nachdem Christus in den Himmel aufgefahren und ihr Haupt geworden war. Und sie konnte erst zu einer funktionierenden Einheit werden, als der Heilige Geist die notwendigen geistlichen Gaben schenkte. Vergleichen Sie dazu Epheser 4, die Verse 7 bis 11. Drittens, der dritte Beweis ist der geheimnisvolle Charakter der Gemeinde. In der Bibel ist ein Geheimnis eine verborgene Wahrheit, die im Neuen Testament geoffenbart wird. Epheser 3, die Verse 3 bis 5 und Vers 9, Kolosser 1, die Verse 26 und 27. Fruchtenbaum nennt 4 bestimmte Merkmale der Gemeinde, die als ein Geheimnis beschrieben werden. A. Das Konzept, dass jüdische und nichtjüdische Gläubige in einem Leib vereint sind, wird in Epheser 3, die Verse 1 bis 12, als Geheimnis erklärt. B. Die Lehre, dass Christus in jedem Gläubigen wohnt, wird in Kolosser 1, die Verse 24 bis 27, ein Geheimnis genannt. C. Dass die Gemeinde die Braut Christi ist, wird in Epheser 5, die Verse 22 bis 32, als Geheimnis bezeichnet. D. Die Entrückung wird in 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58, ein Geheimnis genannt. Diese 4 Geheimnisse beschreiben Merkmale, die die Gemeinde von Israel unterscheidet. Viertens. Der vierte Beweis, dass sich die Gemeinde von Israel unterscheidet, ist die einmalige Beziehung zwischen jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen, die in Epheser 2, Vers 15 ein neuer Mensch genannt werden. In der gegenwärtigen Zeit der Gemeinde errettet Gott einen Überrest aus den zwei gerade genannten Gruppen, Gläubige aus Israel und aus den Nationen, und verbindet sie zu einer dritten und neuen Gruppe, der Gemeinde. Diese Einheit von Juden und Nichtjuden zu einem neuen Menschen beschränkt sich nur auf die Zeit der Gemeinde, von Pfingsten bis zur Entrückung. Danach wird Gott Israel wiederherstellen und sein Schicksal zu Ende führen. Apostelgeschichte 15, die Verse 14 bis 18. 1. Korinther 10, Vers 32 spiegelt eben diese Teilung wider, wo es heißt: Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Fünftens. Der fünfte Beweis für den Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde findet sich in Galater 6, Vers 16. Es scheint logisch, dass Israel Gottes, Galater 6, Vers 16, als die gläubigen Juden anzusehen, im Gegensatz zu den ungläubigen Juden, die in 1. Korinther 10, Vers 18 Israel nach dem Fleisch genannt werden. Diese Stelle unterstützt nicht die Befürworter der Substitutionstheologie, die behaupten, dass Israel von der Gemeinde ersetzt wurde. Vielmehr lehrt die Bibel, dass ein Überrest Israels zusammen mit auserwählten Nichtjuden in diesem Zeitalter eine ganz neue Einheit bildet, die das Neue Testament Gemeinde nennt. Epheser 2. Da nichtjüdische Gläubige als Abrahams Same bezeichnet werden in Galater 3, Vers 29, lehrt die Substitutionstheologie, dass man genauso gut sagen könnte, dass sie Israel sind. Das ist eindeutig nicht der Fall. Paulus' Beschreibung von Gläubigen aus den Nationen in Galater 3, Vers 29 bedeutet einfach, dass sie an den geistlichen Segnungen teilhaben, die durch Israel kommen. Römer 15, Vers 27 sowie 1. Korinther 9, Vers 11 und Vers 14. Der geistliche Same hat Teil an den jüdischen geistlichen Segnungen, aber nicht an den physischen, materiellen oder nationalen Verheißungen. Deshalb bleiben Israels nationale Verheißungen unberührt und warten auf eine zukünftige Erfüllung. Sechstens. In der Apostelgeschichte existieren sowohl Israel als auch die Gemeinde gleichzeitig. Der Begriff Israel wird 20 Mal verwendet und Ekklesia, Gemeinde, 19 Mal. Trotzdem werden diese beiden Gruppen immer voneinander unterschieden. Somit verfügen die Befürworter der Substitutionstheologie über keine biblische Grundlage für ihre Behauptung, dass Israel und die Gemeinde eins geworden sind. Oder dass die Gemeinde Israel ersetzt hat als Quelle der Segnungen Gottes und die Juden für immer verflucht sind, weil sie Christus abgelehnt haben. Die Bedeutung der Unterscheidung. Wenn Israel und die Gemeinde nicht auseinandergehalten werden, gibt es keine Grundlage für eine Zukunft Israels oder der Gemeinde als ein neues und einzigartiges Volk Gottes. Wenn man Israel und die Gemeinde zu einer einzigen Gruppe verschmelzt, werden die alttestamentlichen Verheißungen für Israel niemals erfüllt werden. Die Substitutionstheologie sieht diese Verheißungen normalerweise durch die Gemeinde als geistlich erfüllt an. Vermischt man das Schicksal Israels mit dem der Gemeinde, was die Bibel getrennt voneinander betrachtet, ist es auch nicht mehr notwendig, dass Gott sein auserwähltes irdisches Volk wiederherstellt, um seine Verheißung, sie eines Tages zum Haupt und nicht zum Schwanz zu machen, wörtlich zu erfüllen. So lesen wir in 5. Mose 28, Vers 13: Und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust. Je mehr der Gläubige die unterschiedlichen Pläne für Israel und für die Gemeinde versteht, werden ihm auch die beiden verschiedenen Berufungen bewusst. Die Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde, wie sie die Bibel lehrt, liefert die Grundlage für die Annahme, dass die Entrückung vor der Drangsalzzeit stattfindet. Wer diese beiden Gruppen miteinander vermischt oder Israel durch die Gemeinde ersetzt, kann die biblischen Argumente für diese Position logisch nicht nachvollziehen. Vor Grundlegung der Welt. Als unser Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sagte, es ist vollbracht, bestätigte er damit eine Tatsache, die in der Ewigkeit geplant war und für alle Ewigkeit Bestand hat. Aber es musste in der Fülle der Zeiten ausgeführt werden. Jesus existierte vor Grundlegung der Welt, da er ewig ist. In Johannes 17, Vers 24 lesen wir: Denn du, der Vater, hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und Epheser 1, Vers 4 macht folgende Aussage: Er hat uns in ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und Petrus bestätigt in 1. Petrus 1, Vers 20: Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Jesus kam in der Fülle der Zeit und bewies mit großer Macht und Zeichen und Wundern seine Stellung als Messias. Er besiegte den Teufel am Kreuz von Golgatha, starb, wurde begraben, stand am dritten Tag auf und fuhr in den Himmel hinauf. Er wurde entrückt. Durch seine Entrückung wurde er zum Erstling aus den Toten. Sieg über den Tod. Obwohl der Sieg über den Tod bereits errungen wurde, ist er im Hinblick auf den Körper noch keine erkennbare Realität. Jeden Tag sterben zahllose Gläubige im Herrn Jesus Christus, werden begraben und erfüllen so die Schrift aus 2. Korinther 5, Vers 8: Wir wünschen, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Doch der endgültige Sieg über den letzten Feind, den Tod, ist sichtbar noch nicht erfüllt, weshalb die Entrückung absolut notwendig ist. In 1. Korinther 15, die Verse 25 und 26 lesen wir: Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Um dieses Problem zu lösen, beginnt der Apostel Paulus, Vers 51, mit folgenden Worten: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Die Verse 51 bis 53. Das Geheimnis wird an uns geoffenbart. Wir werden verwandelt. Unser sterblicher Körper wird in einen unsterblichen Herrlichkeitsleib verwandelt. Vers 54 erklärt, warum das nötig ist. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Für die Gemeinde wird der Tod erst bei der Entrückung endgültig besiegt sein. Triumphierend ruft der nächste Vers aus: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Angesichts der noch ausstehenden wunderbaren Erfüllung ermahnt der Apostel Paulus die Gläubigen in Vers 58: Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn.
Den Gott uns gab, nannten sie Jesus, er liebt die Welt und ist ihr Heil. Er starb am Kreuz, uns zu erlösen. Ein leeres Grab bezeugt, dass er vom Tod erstand. Bei Jesus weht, was ich vertraue. das Leben mir zurückwahl, dann wird mein Hirte mich begleiten und ich dem Jubel dein mit Heil begegnen soll. Ein Jesus lebt, hoffe ich auf morgen, weil Jesus lebt, reicht alle aus. Er steht mir bei, denn ihm gehört die Zukunft. Ich bin bei ihm geworden, weil er wirklich lebt. Ein Jesus lebt, hoffe ich auf morgen. Ein Jesus lebt, reicht alle aus. Er steht mir bei, denn ihm gehört die Zukunft. Ich bin bei ihm geworden.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 28. Folge und damit das 14. Kapitel. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.